Jägers Welt, Folge 11. Hannover, Mon Amour. Alle Jahre wieder strömt die Münchner IT-Branche geschlossen nach Hannover, um sich auf der größten Computermesse der Welt über die neuesten Trends zu informieren und sich schmerzende Füße einzuhandeln. Auch Chip-Redakteur Martin Jäger stürzt sich in den Trubel. Doch dann entdeckt er Leben außerhalb der CeBIT. Dienstag, 11. März.
Endlich wieder CeBIT-Time. Bis zum Sonntag nichts als News, Fakten, Pressekonferenzen, Standpartys bis in die Puppen und Schnittchen satt. Für mich beginnt die Messe gleich hinter München-Pasing, denn Toshiba veranstaltet immer eine Pressekonferenz im ICE nach Hannover. Ja, Mai, wirklich Sensationelles stellen Sie heuer nicht vor. Ein paar Centrino-Notebooks halt mit WLAN, klein, flach und total multimedial. Aber die Schnittchen sind schmackhaft und kurz vor Göttingen komme ich mit der netten Reiseleiterin ins Gespräch, die mir vom Sprengel-Museum und der Niki-Disser-Fall-Ausstellung dort erzählt. Ich bin baff. Niki-Disser-Fall in Hannover? Wie kommt der wildeste Feger des 20. Jahrhunderts in diese Biederstadt, deren Einwohner sich nicht mal einen Dialekt leisten und deren Fürst allenfalls als Wilder Biesler Schlagzeilen macht? Fußnote: Wilder Biesler. Oktoberfestphänomen, meist männliche Betrunkene, die zu später Stunde in aller Öffentlichkeit urinieren. Aber die Verbindung ist offenbar innig und uralt. Immerhin stehen drei ihrer Nanas seit 1974 am Leibnizufer und Niki ist die erste und einzige Ehrenbürgerin der Stadt. Da schau hin, man lernt nie aus und schon wieder ist ein geliebtes Vorurteil perdu.
Mittwoch, 12. März.
Noch etwas benommen von Symantecs Burn-In-Party am Vorabend, ein Muss für jeden Journalisten, kreuze ich über das Messegelände. Soeben komme ich aus Halle 1 von der Pressekonferenz eines großen PDA-Herstellers. Originalton: Wir haben bei diesem PDA von Anfang an Wireless als Solution fokussiert. Im Vordergrund standen für uns Security, Handling und Manageability. Und somit präsentieren wir Ihnen heute ein ultra-performantes Gerät. Fußnote: Sie sagte wirklich performantes. Ist wahrscheinlich das deutsche Adjektiv des englischen Performance. In diesem Stil wird es wohl die ganze Woche weitergehen und meine Termine sind mal wieder kreuz und quer über die CeBIT verteilt. Muss unbedingt mein Time and Location Management reconsidern.
Donnerstag, 13. März.
Ich fasse es nicht, in Hannover scheint die Sonne. Und weil wir am Morgen der Pressetermin mit Samsung weggebrochen ist, tut sich unerwartet ein Zeitfenster, Timeslot, auf. Ich werde die CeBIT schwänzen und mal der Causa de Saint-Fall nachgehen. Ich beginne am Hauptbahnhof, von dort zieht sich eine Niki de Saint-Fall-Passage bis nach Kröpke hin. Aber diese Passage entpuppt sich als grauer, betonierter Graben mit Souvenir und anderen Läden in den Seitenwänden drin. Außer einem Schriftzug ist von Niki nichts zu sehen. Besser gefällt es mir da schon am Leibnizufer, wo ihre Nanas stehen. Eine ist zwar zur Reparatur, aber die beiden Verbliebenen sind beeindruckend genug und trotz ihrer Größe haben sie was fröhlich Leichtes an sich. Früher hielt ich Niki de Saint-Fall ja für eine blöde Kuh, aber da kannte ich sie ja auch nur aus dem Film, den der Chamonix über sie gedreht hat. Doch je intensiver ich mich jetzt mit ihr beschäftige, desto mehr begeistert mich diese Frau. Mann wird halt auch reifer. Vor ihren Nanas stehend merke ich erst, wie spießig bieder meine Welt seit den 60ern geworden ist. Den Abschluss bildet ein Besuch des Sprengel-Museums www.sprengel-museum.de, wo ihr Frühwerk und ihre letzten Arbeiten, aber leider keine Schießbilder ausgestellt sind. Ach, es ist schlicht eine Erholung, sich mal nicht zwischen hektischen Schlipsträgern zu drängeln, sondern nur entspannten Menschen mit Schal zu begegnen.
Freitag, 14. März.
Heute lädt Palm zu einer hochgeheimen Pressekonferenz ins Hinterstübchen ihres Stands. Kollege Günni überschüttet mich deswegen schon den ganzen Vormittag mit ausgesuchter Häme. Ihn haben es nämlich nicht eingeladen und nun stinkt's ihm. Herr Jäger geht zu Palm, weil er denkt, die haben was Neues. Wahrscheinlich wollen sie ihm ihr Smartphone unterjubeln. Doch was ich dann zu sehen kriege, ist eine kleine Sensation. Ein neuer Saya mit Videoplayer und integrierter Digitalkamera. Klein, schick, farbig, schnell. Leider will die Pressetante trotz Aufbietung meines ganzen Charmes das Teil nicht für einen Test rausrücken. Aber alle Achtung, so viel Kreativität hätte ich der alten Tante Palm gar nicht mehr zugetraut. Doch pst, bis 23. April kein Sterbenswörtchen. Ich habe ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement, unterschrieben.
Sonntag, 16. März.
Total erledigt geht es am Abend Richtung Heimat. Wir haben sogar Sitzplätze im überfüllten ICE, weil Kollege Günni in weiser Voraussicht reservieren ließ. Allerdings nicht lange, denn gleich nach der Abfahrt bemerken wir ein sonores Brummen im Abteil. Prompt kommt auch schon die Durchsage. Verehrte Fahrgäste, wegen technischer Probleme endet dieser Zug in Göttingen. Oh Mann, Medorn, wann schmeißt du endlich deine Marketing-Fuzzis samt ihrem schwindligen Tarifsystem raus und stellst dafür ein paar anständige Mechaniker ein? Niki de Saint-Phalle, die Diana von Montparnasse. Fußnote: Saint-Phalle bedeutet heiliger Phallus. Die alten Franzosen waren halt mal derb sinnlicher drauf. Und genau betrachtet ist Kohl ja auch ein eher anrüchiges Gemüse. De Saint-Phalle ist beileibe kein Pseudonym, sondern der Name eines altehrwürdigen französischen Adelgeschlechts. Fußnote: Wie altehrwürdig, weiß ich nicht genau. Aber zumindest hat ein Comte Paul de Saint-Phalle am 11.04.1774 in Paris an einer Catherine de Vaillant de Savoisy sein Recht der ersten Nacht ausgeübt. Trotz Titel wuchs Niki in sehr ähnlichen Verhältnissen auf, weil ihr Schönwetterbankier von Vater ein Jahr vor ihrer Geburt am Schwarzen Freitag 1929 sein ganzes Vermögen verlor. 1953 erlitt Niki in Nizza einen Nervenzusammenbruch. In der Folge begann sie mit einer Maltherapie, verließ bald darauf Ehemann und Kinder und schloss sich in Paris der Künstlergruppe Nouveau Realiste und ihrer großen Liebe Jean Tinguy an, einem Schweizer, der wüste Maschinenskulpturen baute. Richtig Aufsehen erregte sie in den frühen 60ern mit den Schießbildern. In Gipsreliefs arbeitete sie irgendwelches Zeugs ein, zum Beispiel die Köpfe von Kennedy und Khrushchev, befestigte Farbbeutel und schoss darauf. Um 1965 entstehen die ersten Nanas, französisch für Göre, fröhlich bunte Frauenskulpturen mit winzigen Köpfen und ausladenden Formen. Die größte Nana schuf sie 1961 in Stockholm. Sie, eine Kathedrale, war 1512 Quadratmeter groß, wurde durch die Vagina betreten und beherbergte in der linken Brust ein Planetarium und in der rechten eine Milchbar. Inspiriert von den Charakteren des Tarot gestaltete Niki von 1978 bis 1997 in der Toskana einen traumhaften Park mit Monumentalskulpturen. 1999 begann sie mit der Ausgestaltung einer Grotte in den Herrenhäusergärten in Hannover, deren Fertigstellung sie jedoch nicht mehr erlebte. Am 21. Mai 2002 starb sie an den Spätfolgen der jahrzehntelangen Arbeit mit Polyesterharzen.
Im nächsten Monat startet Martin Jäger einen Selbstversuch mit Linux. Der Redaktion graust es schon heute.